Auch innerhalb Deutschlands gibt es Unterschiede. In der Vorhersage bis Ende des Jahrhunderts sehen wir die stärksten Veränderungen bei den Temperaturen am Oberrheingraben und im Rhein-Main-Gebiet. Also mit anderen Worten, Forst und Co. kriegen das volle Programm.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hallo Felix.
Frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr.
Sagen wir lieber nur unseren Hörern. Ich glaube, sonst bringt das Unglück, weil wir sitzen hier am 28. November.
Du machst mich wirklich fertig.
Wir müssen fleißig vorproduzieren, 5 Folgen vorproduzieren, weil ich übermorgen dann nochmal ins Piemont fliege, dann nach München, dann in Urlaub und dann direkt zum Pop-Up wiederkomme. Und dann fahrt ihr ja, aber du und Sascha, in den Silvesterurlaub. Insofern haben wir echt toughen Schedule sozusagen.
Das ist voll das Influencer-Life. Ja? Man muss so voll den Überblick behalten, wann kommt welche Folge und was habe ich in der letzten gesagt. Und oh.
Stimmt.
Mann.
Lässt sich nicht vermeiden in diesem Fall. Mann, oh, ich habe schon lange nicht mehr angefangen, die 2.
Ich habe auch das Gefühl, Monate. 5. Tja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich schenke Felix einen Wein ein, den ich nur halb ausgesucht habe. Und zwar ist das eine Spende der Münsteraner Weinrunde, der Münsteraner Blindflug-Weinrunde. Die wollten sich bedanken, auch wenn sie im Moment nur zu zweit sind. Shoutout an die Münsteraner Zuhörer und Zuhörerinnen. Der Jens, der sucht noch Mitstreiter, Mitstreiterin. Könnt ihr ja im Kommentar unter dieser Folge mal euch melden. Der hat mir Weine zum Auswahl geschickt und ich habe mich für den Silvaner Eschendorfer Fürstenberg 2015 vom Weingut Schäffer entschieden. Dieser Wein lagert 7 Jahre im Holzfass, ist also ein ziemlicher Late Release. Und mal schauen, wie Felix den so findet und ob er ihn kennt. Vielleicht kennt er ihn auch. Bei dem war ich ein bisschen aufgeregt.
Du bist aufgeregt wegen des Weines?
Ja. Ist ein bisschen kalt.
Das macht du nicht. Tschüss. Ja, Kummer gewöhnt. Cheers.
Ja. Mit uns. Oh Mann. Das musst du nicht alles ertragen. So. Ich habe eine Laienverkostung gemacht. So richtig Laien. Doch, die meisten schon. Weininteressierte, aber Weinlaien. Das mache ich ab und zu. Habe ich im Podcast, glaube ich, auch schon mal drüber berichtet.
Haben Sie mal Weinyogas genannt? Interessierte ohne große Ambitionen.
Genau.
Haben wir sie immer so genannt.
Weinyogas. Das ist eine ganz nette Gruppe. Und da probiere ich immer mal ein paar Sachen aus, was so geht und was nicht geht. Weil ich habe sie schon so weit, dass ich nicht so Kram mitbringe, den die eh kennen. Also jetzt nicht den nächsten Grauburgunder oder sonst irgendwas, sondern schon auch mal versuche, so Sachen auszutarieren und Themen vorzustellen. Und 2 Sachen haben dieses Mal gar nicht funktioniert. Das eine war Champagner, Brut Nature. Das hat gar nicht geklappt. Das fand ich ganz spannend, weil ich fand den ganz gut. Aber er war natürlich schon sehr trocken und von der Perlage her doch schon sehr hart.
Aha.
Und das hat, glaube ich, viele verschreckt.
Was war das denn?
Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Aber du weißt noch, ob es ein Jahrgang war, oder?
Genau, es war ein Jahrgang 2015.
Okay.
Und es war wirklich schön. Es war ein bisschen ungewöhnlich, weil es war Pinot Blanc reinsortig.
Okay,
dann das könnte damit zu tun haben. Aber die Leute haben sich vor allem am Mundgefühl gestört.
Ja.
Das fand ich interessant. Und vorher hatten wir ein Pinot so zum Aperitif, weil ich diesen Champagner nicht als Aperitif ausschenken wollte, weil ich ihn auch fordernd fand.
Mhm.
Hatten wir einen Pinot-Sekt aus der Pfalz. Und den mochten alle viel lieber, weil der tat weniger weh und der traf mehr so die Stimmung. Und ich habe darüber nachgedacht, wir haben es ja auch schon mal diskutiert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit der Brut Nature-Geschichte so ganz glücklich werde auf Dauer.
Ja, die für unsere Hörer letzte Folge dreht sich da drum. Mit Sascha habe ich da auch drüber gesprochen. Dieses Brut-Natur-Thema beschäftigt mich auch sehr. Es ist auf jeden Fall etwas, was schön schmeckt, wenn es frisch ist, aber in der Reife muss ich wahrscheinlich noch viel lernen, wie das reift. Weil ich habe noch nicht so den Zugang gefunden, weil diese schöne karamellige Fröhlichkeit, die gereifter Champagner entwickelt, die entwickeln die irgendwie nicht, weil da fehlt halt der Zucker. Und das müssen wir mal weiter beobachten. Aber ich finde auch in anderen Gebieten, Brut Natur ist immer ein Ritt auf der Rasierklinge, weil du machst es natürlich, wenn du genug Extraktsüße durch Traubenreife hast, vielleicht auch ein bisschen Glycerin. Es macht immer Spaß, Brut Natur Schäumer im Glas zu schwenken, um mal zu gucken. Es kommen fast immer ziemlich fette Kirchenfenster, die bei gebrütteten sozusagen nicht kommen, bei dosierten nicht kommen. Und das ölt manchmal ein bisschen die Spitzheit weg.
Ja.
Manchmal nicht. Und dann wird's hart.
Das war spannend. Und was auch gar nicht funktioniert hat, das war von Envinate, Taganan, der Rote, weil der gestunken hat ohne Ende. Wir hatten das Thema schon mal.
Ja.
Und das hat so viele direkt vor abgeschreckt, dass sie sich auf den Wein an sich gar nicht einlassen konnten, weil der war sehr schön. Der war natürlich jetzt kein so überbordender Rotwein, sondern eher zart und hatte ganz viel Wald, Unterholz.
Das hat ja mal ein bisschen was von Burgund, finde ich.
Genau, das hat wirklich viel von Burgund. Und ich dachte mir so, boah, dazu jetzt Wild oder so, ja, der perfekte Wein zum Wild dazu. Und das war bei ganz vielen absolutes Rotes Kreuz, wie der gerochen hat. Da waren die raus. Wir haben das ja auch schon diskutiert, ne? Dass man da auch wirklich irgendwie drüber streiten kann, wenn das so stinkt.
Man kann da absolut drüber streiten und ich bin auch ein großer Verfechter der...
Auch Katze.
Ja, die Katze. Und ich bin auch wirklich der Meinung, das hat überhaupt nichts mit dem Level an Erfahrung zu tun.
Nein.
Es ist völlig egal, wie gut du dich mit Wein auskennst oder so. Wenn es dir stinkt, dann stinkt es dir. Fertig aus.
Da bin ich ganz bei dir. Und mir macht es ja auch keinen Spaß, da reinzuriechen. Also es gibt ja Weine, das sind so Geruchsweine. Da will man erst gar nicht trinken, weil man so viel Spaß hat, da reinzuriechen und neu zu entdecken und neue Nuancen zu entdecken. Und dann schwenkt man nochmal, dann wird es ein bisschen wärmer. Und da, aber in so einen Stinkewein, da riechst du ja jetzt nicht ewig rein. Da riechst du einmal rein und denkst, stinkt's und dann...
Es gibt Weine, die so stark stinken, dass es auch am Gaumen durchschlägt. Und dann fragst du dich wirklich, warum trinke ich das?
Ja.
Und das ist auch mir schon so gegangen.
Also mir ging es beim Taganan nicht so. Ich konnte das halt ignorieren und denke, okay, da rieche ich jetzt nicht doll rein. Ich finde den am Gaumen so toll. Aber ganz viele mochten den gar nicht. Was hingegen gut ankam, war Grüner Veltliner. Das fand ich total spannend. War total schön. Und auch sehr naturbelassenen von so einem Winemaker. Hast du vielleicht schon mal gehört, Wein ohne Gut, der kommt eigentlich aus der Pfalz und macht so in verschiedenen Bereichen Weine. Das war auch fordernd, aber das kam gut an. Und was auch super ankam, 2010 Auslese, Pünderisch hier, sag mal.
Clemens Busch,
ganz toll. Das mochten auch alle. Aber ja, also es ist interessant. Ich finde das immer gut, mich mal so aus unserer Komfortzone so rauszubewegen und mal so ein paar Sachen mit den Weinyogas auszuprobieren und mal zu gucken, okay, wie nähern die sich, was finden die gut, was stört die, wie kann man das diskutieren. Das war echt total nett. Dann bin ich über 2-3 Sachen gestolpert. Und zwar habe ich in der Süddeutschen, ich bin ja noch so ein, am Wochenende lese ich noch so richtig Papierzeitung. Ne?
Ja.
Und im Moment Süddeutsch, das wechseln wir zwischendurch auch mal, aber da war eine Weinbesprechung drin, die gar nicht unter Weinrubrik, sondern irgendwas mit Tieren war, und zwar Enten im Weinberg. Weißt du, welches Weingut ganz viele Enten im Weinberg hat?
Enten? Weiß ich nicht. Hühner haben die Knolls, wer hat denn Enten?
In Südafrika, das Weingut Wergenögt, Löw. ich kann es, glaube ich, nicht richtig aussprechen, Vergnügt Löw. Die haben hunderte indische Laufenten.
Wie lustig.
Die sehen ganz witzig aus. Die haben so ein bisschen langen Hals. Mhm. Und die treiben die durch die Weinberge durch, ähnlich wie die Schafe, habe ich ja schon mal berichtet, Schafe im Weinberg. Aber gar nicht für die Zwischenbegrünung, sondern zur Schädlingsbekämpfung. Dass sie die Schnecken wegfressen und auch so Erdraupen. Das sind echt fiese Viecher auch, die dann so rauskommen aus dem Boden, wenn die Triebe gerade anfangen und die ersten Triebe abfressen, die Blatttriebe und so. Und dann fressen die Enten das alles weg. Und dann haben sie, um die Enten zu schützen, Gänse, die so Schakale und Füchse oder was weiß ich, was da in Südafrika so lebt, verscheuchen. Mhm. Und das kann ich mir richtig gut vorstellen. Mein Onkel, der hatte eine Nachbarin, die hat sich Gänse gehalten. Und das sind echt krasse Wachhunde. Meine Güte.
Das habe ich schon öfter gehört, ja.
Da kriegst du mit der Angst zu tun, wenn die zischend auf dich zurennen und so. Das sind schon Viecher. Das ist ja witzig, ey. Über 100, hunderte von diesen Enten werden durch. Ich habe noch keinen Wein davon gekauft. Es würde mich mal bei den Hörern interessieren, ob ihr von Vergnügt Löw schon mal Weine getrunken habt. Ob das gut ist oder nicht. Mhm. Bei Südafrika ist ja immer so eine Sache, wer das importiert. Man bekommt das in Deutschland, aber nicht überall. Ich glaube, die ganz einfachen Sachen gibt es vielleicht auch bei Havesco. Mhm. Ich glaube, die haben so ganz einfache Sachen. Und auf den ganz einfachen ist auch die Ente drauf.
Ach, schön.
Da schließt sich der Kreis, weil wir auch mal über Tiere im Etikett geredet haben. Mal gucken, vielleicht besorge ich uns da mal einen. Noch zwei, drei Sachen. Ich habe gelesen, dass der Guide Michelin, und zwar am 8.10. hat das die Führungsspitze da verkündet, dass sie eine eigene Weinbewertung rausbringen.
Habe ich auch gelesen.
Und das hat mich total überrascht, weil denen gehört doch Wein Advocat. Und dann habe ich mich gefragt, wie trennen die denn das?
Stimmt, der Verlag hat den Wine Advocate gekauft.
Und warum machen die das? Das hat mich wirklich interessiert. Bin ich mal gespannt, wo das hingeht. Also wie die das so splitten und warum die das splitten. Und ob das dann auch kostenlos ist, wie der Guide Michelin auch. Da sind die Ergebnisse ja frei zugänglich.
Naja, über die Webseite, ne?
Ja.
Aber das wird ein bisschen refinanziert über dieses Buchungstool. Mhm. Oh, das ist beim Wein ja nach wie vor ein größeres Problem. Gute Frage. Also der Wine Advocate bewertet keine Weingüter.
Genau, der bewertet nur Weine.
Nur Weine und das sehr, ja, weiß ich gar nicht, wie das ausgewählt wird. Also ist so ein nicht so ganz voraussagbares Thema und ich glaube, man kann sich auch nicht bewerben mit seinen Weinen dort. Vielleicht wird das einfach so ein richtiger Weinführer, wie auch der Guide Hachette oder der Bétanne de Sauve oder sowas.
Dass sie einzelne Weingüter in ranken Sortiment und, so und dann ranken und so.
Genau, vielleicht haben sie eine Idee. Oh, wäre ganz spannend.
Oder, ne? Können wir mal im Auge behalten. Also fand ich auch spannend, wie das dann aussieht. Fand ich auch so eine überraschende Wendung. Jetzt nochmal Richtung Weinführer. So spannend auf jeden Fall. Dann noch was zum Thema Champagner. Du kannst mir doch bestimmt die 7 zugelassenen
Rebsorten
des Champagners sagen.
Aber nicht die 9, die es jetzt sind.
Genau, auf die 9 will ich hinaus.
Ach so.
Also weißt du, die alten?
Wir können es mal versuchen. Also, wir haben natürlich unsere klassischen 3, Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Dazu haben wir Weißburgunder, Pinot Blanc. Wir haben den Petit Meillet, den Arban und wir haben als 7. den... Und dann der Volpes ist der 8. Lass uns den 7. nochmal kurz weg. Der Volpes ist der 8. Und der 9. ist ein Klon, Chardonnay Rosé. Chardonnay Rosé. Es ist quasi ein Klon, dem jetzt ein eigener Sortenstatus zugebilligt wurde. Und ich stehe tatsächlich nur gerade auf dem Schlauch.
Pinot Gris,
natürlich. Pinot Gris, der dort aber nicht Pinot Gris heißt, sondern Fromentot.
Ja, genau.
Richtig, also jetzt 9 Sorten. Allerdings der Volpes nur zu 5%.
Genau, 5% Anbaufläche, 10% im Wein, habe ich jetzt nachgelesen.
Dann haben sie das jetzt sogar schon erhöht. Aber sie haben das, glaube ich, nur gemacht, damit die sich opfern, den mal in den richtigen Anbau zu nehmen, das Zeug nicht wegschütten müssen. Hm. Dann, bevor aber was schief geht, dürfen sie erstmal nur 5%, sodass jeder, ja, wahrscheinlich wollten sie dann einfach steuern, dass Meurthe, Chandon und Co. mal irgendwo einen Hektar anlegen und das dann nicht wegschütten müssen.
Es sind 8,9 Hektar im Moment.
Ja.
Also es ist für wenig. Die Champagne total wenig. Und den Chardonnay Rosé, das fand ich schon spannend. Ich lese mal kurz vor, was ich in der Weinwirtschaft darüber gelesen habe. Also das ist kein Neuzugang, sondern man sagt, dass das Klone oder
natürliche Mutationen,
natürliche Mutationen im Weinberg sind, die schon in den 1920er Jahren Erwähnung finden. Dass man sagt, okay, wir haben Stöcke, die viel roséfarbener in der Beerenhaut sind. Und ab 2017 begann der Branchenverband mit der Wiederbelebung. Und die müssen hitzebeständiger sein, sonst würde es wahrscheinlich nicht so einen Run darauf geben. Das fand ich auf jeden Fall spannend, weil es gibt jetzt nur aus einer Versuchsparzelle und dieses Jahr gab es jetzt den ersten Versuchswein aus einer Rebschule. Mhm. Für mich spannend ist, ob man damit Rosé-Champagner hinbekommt, also ohne Pinot. Ob das geht, dass man Blanc de Blanc...
Ob du ein Sagnier, genau. Ob das dann, wird er als Noir eingestuft oder nicht? Das ist eigentlich nicht wahrscheinlich.
Glaube ich auch nicht.
Also auch, dass es erlaubt wird, weil in der Champagne ist ja Maische-Standzeit eigentlich verboten.
Ja.
Ausnahme dieses Sagnier-Verfahren, aber das sind dann 2 Stunden oder sowas.
Ja.
Ansonsten ist so 24 Stunden Maische-Standzeit im Chardonnay oder so ist nicht erlaubt. Und wenn das jetzt so ein Hauch Gris ist oder Rosé und dann musst du da 24 Stunden, damit du so ein bisschen was hast, stehen lassen, dann würden wahrscheinlich alle wie wild das Ding zum Würzen ihrer Champagner nutzen. Und da halt so Gerbstoffbomben bauen, die man dann nach Bedarf einsetzt.
Das ist auf jeden Fall spannend. In der Champagne dreht sich schon was, ne? Mhm. Jetzt haben wir in der letzten Folge, glaube ich, drüber geredet, dass sie in der Normandie anfangen, Weinberge anzulegen und so. Was ich total spannend finde.
In der vorletzten haben wir England im Glas gehabt.
Genau. Also es ist schon, da dreht sich schon was, ja, weil man auch ein bisschen Sorge hat, wohl zu Recht auch, ne? Was die Schaumweinproduktion da anbelangt.
Ja.
Und das ist schon eine große Zäsur, finde ich, dass in so einem geschützten Markenkonstrukt sich jetzt die ersten Änderungen so langsam...
Ja, Bordeaux hat auch neue Rebsorten zugelassen.
Ja, ist richtig.
Die müssen reagieren, ne? Da werden wir gleich drüber reden, nochmal über Hitze im Weinberg, was da noch alles auf uns zukommt. Das sind eigentlich gute Nachrichten für deine Freunde. Es wird alles weicher werden.
Ja.
Dieser harte grüne Style wird immer schwerer zu treffen sein, weil er wirklich, damit das nicht richtig bitter wird, muss das ein bisschen hängen.
Ja.
Und sobald das ein bisschen hängt im Klimawandel, wird es auch deutlich reifer. Du kannst die Trauben halt vor einem gewissen Zeitpunkt nicht ernten. Und manchmal hast du dann schon reife Werte erreicht, die du früher 4 Wochen später hattest.
Ich muss es nochmal sagen, wir haben schon drüber geredet, aber es ist für mich immer noch total die Zäsur gewesen. Dieses Jahr, Mitte August, Ende August, wurde Sektgrundwein in der Pfalz gelesen.
Ich war jetzt beim Niederpfalz zwischendrin. Und habe mit denen gesprochen und so, ja, die Lesedaten sind auch in Franken der Hammer gewesen. Und das, was früher erhofft wurde, vielleicht kriegen wir noch ein paar Öxle und so, ist jetzt das Horrorszenario.
Ja, wirklich.
Ja, dass du einen lesefreien Sonntag machst und Montag hast einen halben Gramm mehr, einen halben Prozent mehr Alkohol im Wein, so ungefähr. Ja, die haben teilweise wirklich wahnwitzig schnell gelesen auch.
Es wird total spannend übrigens. 2025, dadurch, dass wir jetzt im November durch eine Erwärmung über der Arktis diesen Kälteeinbruch hatten, haben wir relativ viel Eiswein.
Und relativ früh. Das könnte mal
ein gutes Eiswein-Jahr werden.
Aber eines der letzten guten. Also die letzten Eisweine, die ich hatte, waren alle etwas belegt, weil es viel zu warm war, bis der Eiswein kam. Und von dem waren auch einige im November gelesen. Also das große Problem beim Eiswein ist, dass die Vegetation eben nicht aufhört, dass sie hängen lassen und es kommt kein Frost. Also beim Wein ist es ja so, wenn es friert, dann sind die Blätter ab und dann ist Schluss. Aber am schlimmsten ist, wenn da noch ein paar Blätter hängen, weil es noch keinen Nachtfrost gegeben hat und es immer weitergeht. Und beziehungsweise selbst wenn alle Blätter weg sind, wenn es dann aber zu warm ist, es wird halt einfach matschig. Oder wie ein Winzer mal zu mir sagte, die Weine schmecken belegt. Und es gibt eine Weinart, die nicht belegt schmecken darf, und das ist Eiswein.
Das Eiswein, absolut, bin ich ganz bei dir. Und kann schon überlegen, wann man nicht den letzten richtig guten Eiswein hatte und das war alles gereift.
Der Versteigerungseiswein.
Der Versteigerungseiswein, den mochte ich ja, die Brücke.
Gebracht,
ja,
wirklich mal
der war wirklich gut war.
Das fand ich auch.
Ja, das stimmt, das war wirklich gut. Hans-Günther Schwarz ist gestorben, wo wir gerade über Eiswein reden.
Stimmt, der langjährige Kellermeister von Müller-Catois, der da einige legendäre Süßweine gemacht hat.
Rieslaner.
Mhm. Rosbacher Eselshaut.
Genau.
Fantastische Weine.
Ich glaub, fantastische Weine. Oh ja, ich habe auch 99 Rieslaner Auslese oder Bärenauslese, das weiß ich jetzt nicht mehr.
Ich glaube, sein letzter Lehrling war Lukas Kraus. Also die Welt ist dann doch ein Dorf an der Stelle.
Absolut. Ja, das ist, das dreht sich so. Ja, da hat die Pfalz einen großen verloren, die Weinwelt auch. Mhm. Dieses Jahr sowieso. Ach Gott, das sind wir schon alte.
Das lassen wir jetzt.
Alte weiße Männer. So, sprechen wir über den Wein.
Sprechen über den Wein. Das ist schräges Zeug. Also ich habe zwischendurch gedacht, ich bin halt voreingenommen, das schrie Silvaner. Dann dachte ich, vielleicht ist es noch grüner Veltliner. Aber du hast ja in der letzten Folge schon Silvaner eingeschenkt, dass du mir zweimal hintereinander Silvaner einschenkst. Kann ich mir kaum vorstellen. Es startete relativ fürchterlich. Es startete in einer Kombination aus Bitter und Sauer. Mhm. Und dieses Bitter war ganz schwer zuzuordnen, weil das war Rhabarber inklusive der Bitternis von Rhabarber. Was ja eigentlich eher so ein Riesling-Thema ist oder irgendwas Exotisches von sonst wo. Dann kam so ein leichter Zwiebelschalen-Touch, der sehr stark Silvaner verdächtig ist in unseren Breitengraden. Die Säure war fast zu kräftig für Silvaner, aber wir beim letzten Mal bei dem Müller hatten wir auch viel Säure. Dann kam von dir das Stichwort Veltliner, habe ich gesagt, oh, das verwechsel ich ganz gerne mal. Auch Albarino kann in die Richtung gehen, aber Albarino habe ich, glaube ich, noch nie in Schweißig erlebt. Deswegen würde ich das an der Stelle rausnehmen. Aber nochmal weiter, wie es mir gefallen hat. Es wurde wärmer, es wurde besser. Mhm. Es schwenkte sich ein bisschen mehr Komplexität rein. Ich war mir nicht sicher, ob er Holz hat. Das wirkte so ein bisschen, so auf jeden Fall kam eine Würze dazu, die dem Wein sehr gut stand und diesem etwas parfümierten, penetranten Rhabarberton noch was an die Seite stellte. Und das Mundgefühl wurde etwas friedlicher, muss man sagen. Das war vorher voll auf Krawall gebürstet. Also es zog einem richtig an den Mundwinkeln hinten. Jetzt ist noch ein kleiner Schluck drin, den habe ich mir extra mal aufbewahrt. Also es wird diesen leicht gemüsigen Zwiebelschalen-Touch nicht los. Den mag ich ja ganz gerne, wenn das noch ein bisschen reift. Das ist in dem Fall dann zu jung. Und ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Das ist ein Wein, bei dem ich wahrscheinlich, wenn ich den jetzt bewerten sollte, würde ich in den Kühlschrank stellen und sagen, morgen früh, also morgen Vormittag, dann nochmal verkosten und dann vielleicht morgen Nachmittag nochmal. Denn der Bitter-Touch ist schon
da, ne?
Da, ja. Der ist schon wirklich da.
Was würdest du sagen, wie alt ist das?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ganz schwer. Also wenn das älter ist, dann ist es nicht gut. Entweder das reift noch weg, entweder das ist jung und dieser Bitter-Touch ist auf der anderen Seite diese Holzwürze, die dann nach einer Weile kam, die aber eher so am Gaumen und nicht in der Nase kommt, lässt mich so ein bisschen rätseln. Wir schenken uns ja Sachen ein, die wir mögen und sind da, weißt du, also deswegen. Ja.
Ich hole ihn mal, weil tatsächlich war ich ein bisschen aufgeregt bei dem Wein, weil ich habe den nur so halb ausgesucht.
Okay.
Jetzt, vielleicht kennst du ihn auch, das weiß ich nicht. Es ist Silvaner übrigens.
Ist Silvaner, gut, okay, dann ist noch alles beieinander.
Eschendorfer Fürstenberg 2015 Silvaner 7 von Weingut Schäffer.
Das ist Schäffer, die 7
Jahre. Genau, das ist der 7 Jahre im großen Holz liegt, in der Hefe, wo sie auch immer Hefe nochmal mit beigeben.
Ich habe den 18er gab es im Stehen beim Niederfall. Der ist gerade frisch gefüllt, der 18er. Und der war auch fordernd, allerdings erstaunlich frisch für 18. Mhm. Und ist ein außergewöhnlicher Wein.
Finde ich auch, sehr fordernd. Mhm. Ich war auch super unschlüssig, jetzt in die Karaffe oder nicht. Und ich dachte mir aber, wahrscheinlich bringt das überhaupt nichts, den jetzt in die Karaffe zu tun. Ich glaube, der braucht ganz viel Luft, um sich da ein bisschen zu öffnen.
Ja,
ich erzähle mal die Geschichte, warum dieser Wein hier auf den Tisch kommt. Mhm. Und zwar ist das ein Geschenk der Münsteraner Blindflugrunde. Die haben sich bei mir gemeldet und haben gesagt, sie würden uns gerne einen Wein schenken. Und ich soll einen aussuchen und wenn es geht, die auch einschenken. Mhm. Und fand ich eine sympathische Sache. Und dann haben sie den vorgeschlagen, einen führenden Schaumweinhersteller aus Deutschland, den ich jetzt nicht nennen möchte, weil vielleicht schenke ich ihn selber nochmal ein. Aber das fand ich ein bisschen langweilig. Und dann noch einen Pfälzer Winzer, der mir gar nichts sagte. Mhm. Und dann habe ich spontan beschlossen, okay, das hört sich spannend an, das versuchen wir einfach mal. Deswegen hat Jens diesen Wein für uns gekauft und hier hergeschickt. Vielen Dank.
Das müsste noch der Senior gewesen sein. Und mittlerweile ist dann der Junior. Und das ist da noch ein... Also ich bin eigentlich ein Schäfer-Fan. Ich habe das erste Mal 2004er-Jahrgang bei Schäfer gekauft. Selber, als ich noch mit Wein gar nichts zu tun hatte. Die Weine waren schon immer so ein bisschen wie die Typen. Ja, mhm. die machen ja so ein bisschen Angst. Also, ja, also nicht, weil die jetzt... Also die sehen halt... Oh, wie soll man das sagen? Die sehen halt aus... ein bisschen wild aus. Ja? Die sehen halt ein bisschen wild aus, die beiden. Sind schon richtige Kerle. Ne? So, also die sehen jetzt nicht aus wie Kriminelle oder Rocker oder sowas. So, aber die sehen schon so aus, als könnten sie dir in sehr kurzer Zeit sehr wehtun, wenn sie es drauf anlegen. Deswegen muss man schon mal vorsichtig sein, was man sagt. Nein, die sind auch wahnsinnig nett.
Das ist ein super Wein, das ist ein super Wein.
Nein, die sind wahnsinnig nett. Sie sind, glaube ich, der kleinste Betrieb im VDP.
Der ist ganz klein, ja.
Franken oder im VDP insgesamt. Das sind 3 Hektar oder so. Ja. Das standen gerade oberhalb, wir waren in Escherndorf, standen gerade oberhalb des Betriebs. Jetzt beim Niederfall. Und super Typen, super spannende Weine, die jetzt in letzter Zeit noch mal ein bisschen... straighter werden, davor immer vogelwild und manchmal eben wahnsinnig gut. Mhm. Vielen Dank.
Gerne. Ich habe es in der Ankündigung schon gesagt, die Münsteraner Blindflug-Gruppe, die sucht noch Mitglieder und Mitgliederinnen. Die sind
nur nicht Mitgliederinnen, bitte. Nicht Mitgliederinnen.
Die suchen noch Weinbegeisterte, die mit dabei sind. Im Moment sind sie nur zu zweit. Schreibt einfach
Münster
unter die Kommentare
genau.
dieser Folge.
Dankeschön. Wir trinken einen Riesling aus dem warmen Jahr, aus dem heißen Jahr 2018 von Markus Hees, den Römerstich Riesling trocken.
Cheers. Cheers.
Klimawandel, vorletzter Teil. Wir haben über Wasser geredet und Regen, der nicht gefallen ist, wenn man den Winzer fragt, und über Standorte und Sonnenschein und Sonne, die nicht geschienen hat, wenn man den Winzer fragt. Wir fragen heute auch nochmal den Winzer, aber es ist schon so, wenn man den Winzer fragt, das ist ein bisschen wie bei ChatGPT. Man muss sich den Prompt auch ein bisschen überlegen.
Klar, ja, logisch.
Damit man das rauskriegt. Könnte auch jetzt auch sagen, man muss das manipulieren. Nee, darum geht es nicht. Es geht aber nur darum,
man muss schon
eine kluge Frage zu stellen, oder? Beziehungsweise man kann da ganz gute Beweise für alles Mögliche finden. Aber auch noch mal kurz auf das Thema Social Media, weil es ist ja wirklich eine Pest. Klimawandel und Social Media. Ich habe in letzter Zeit ganz oft so ein Posting in die Timeline gespielt bekommen, was irgendwelche Leute geteilt haben. Es geht also 1824, Joseph Fourier berechnet, dass ein erdgroßer Planet in unserer Entfernung von der Sonne viel kälter sein müsste. Er schlägt vor, dass etwas in der Atmosphäre wie eine Isolierdecke wirken müsste. Mit so einem Link. Dann 1856, Eunice Foote entdeckt diese Decke und zeigt, dass Kohlendioxid und Wasserdampf in der Erdatmosphäre die entweichende Infrarotstrahlung Wärme einfangen. 1860er Jahre, der Physiker John Tyndall erkennt den natürlichen Treibhauseffekt der Erde und stellt die These vor, dass geringfügige Veränderungen in der Zusammensetzung der Atmosphäre zu klimatischen Schwankungen führen können. 1896, der schwedische Wissenschaftler und spätere Nobelpreisträger Svante Arrhenius sagt in einer bahnbrechenden Arbeit erstmals voraus, dass Veränderungen des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre die Oberflächentemperatur durch den Treibhauseffekt erheblich verändern können. 1938, Guy Callender bringt den Anstieg des Kohlendioxidgehalts in der Erdatmosphäre mit der globalen Erwärmung in Verbindung. 41, Milutin Milankovic bringt die Eiszeit mit den Eigenschaften der Erdumlaufbahn in Verbindung. 56, Gilbert Plass formuliert die Kohlendioxidtheorie des Klimawandels. 2007, Klaus aus Klein-Kotzenreuth entdeckt im Internet, dass erdgeschichtlich betrachtet schon höhere Temperaturen auf unserem Planeten herrschten und stellt daher die völlig berechtigte Frage, ob überhaupt schon mal irgendjemand einen Zusammenhang zwischen Kohlendioxid und der Erderwärmung wirklich nachgewiesen hat. Das höre sich doch nach einer ziemlich erfundenen Geschichte von dunklen Eliten an, die nur die eigene Windkraftaktien pushen wollen, und ein paar Klimawissenschaftler, die ansonsten arbeitslos wären, stecken wahrscheinlich auch noch mit drin. Ja, also ich habe auch so Tage, an denen muss ich mich unbedingt anderen Menschen überlegen fühlen.
Ja.
Gibt es manchmal hat man das, ja. Alles Noten außer Mutti. Also ab und zu muss man mal irgendwie sagen, so, ne, ich bin der Beste oder so.
Das ich habe das okay. ja nie, aber.
Du hast das nie?
Ich habe das wirklich nie.
Ich habe aber festgestellt, dass es super ist, wenn man das für sich behält. Wenn man das anderen Leuten erzählt, ja, dann geht das nie gut. Und wenn das dann in so einem Artikel ist, der halt ja wirklich so vor Herablassung nur so trieft, der wirklich gerade echt sehr viral geht, wenn man sich zu viel auf Facebook rumtreibt.
Das ist nie gut.
Das ist ziemlich random und nicht besonders gut. Das ist das andere Problem. Ja. Da wird sowas so dargestellt, da hat irgendjemand einen Wikipedia-Artikel abgeschrieben. Tatsache ist, dass der Beweis des anthropogenen Klimawandels 1995 erbracht worden ist, nicht 1860. Von Hasselmann und Co. Und die haben 2021 den Nobelpreis dafür bekommen.
Ja.
Alles davor waren Theorien, für die es auch genügend gegenteilige Theorien gab. Und ein, zwei von denen sind sogar so veröffentlicht worden, dass die Leute, die sie veröffentlicht haben, selber sagten, aber das kann nicht die ganze Wahrheit sein, weil wir beobachten das ja so in der Form im Moment gar nicht oder so. Da wird also was aufgezeigt, was so nicht ist. Und ich denke, man kann bei sowas auch, bevor man sowas teilt, vielleicht einfach mal jemanden fragen, der dabei war.
Mhm.
Mich zum Beispiel. Du kannst eigentlich jeden Menschen fragen, der über 50 ist. Und
sorry, da bin ich raus.
Ja, genau. Der über 50 ist und als Teenager schon Zeitung gelesen hat. Ja, die Bild-Zeitung zu erster Hälfte der 80er Jahre, Bild-Zeitung an einem beliebigen Montag, Schlagzeile, Fischstäbchen-Alarm, wir werden alle erfrieren, die neue Eiszeit kommt, Forscher sicher. Am Mittwoch, Grillwürstchen-Alarm, wir werden alle gegrillt,
ja.
Die Erde erwärmt sich, Forscher sicher. Und am Freitag dann die Headline, Klimagaga, jetzt spricht der Kanzler ein Machtwort. Denn was tatsächlich passiert ist, von 1948 bis ungefähr 1980 hat sich die Erde eher leicht abgekühlt.
Hm.
Und das hat damit zu tun, dass wir eine unglaubliche Verschmutzung hatten. Der Ausstoß von Ruß ging bis in die Stratosphäre und hat das Sonnenlicht abgeschirmt. Und erst mit dem Clean Air Act der US-Regierung Anfang der 70er und der verpflichtenden Nachrüstung von Rauchgasentschwefelungsanlagen beim damals größten Industrieproduzenten der Bundesrepublik Deutschland, ging das dann nämlich einigermaßen nach unten. Und 1979 ist das erste Mal der Konsens in der US-Akademie der Wissenschaften über diese Treibhausgas-Emissionsgeschichten entstanden. Und dann wurde der Vorgänger um diesen, ne, deswegen jetzt diese, ja. Also dann kam diese Bild-Zeitungsgeschichte und dann haben die sich nämlich tatsächlich geeinigt und dann wurde der Vorgänger des IPCC, also dieses Intergovernmental Panel on Climate Change, gegründet. Das war die ACCC, die Advisory Group on Greenhouse Gases. Und die war gegründet worden von linksgrün versifftesten Politiker des 20. Jahrhunderts, von Ronald Reagan.
Oh ja, ganz linksgrün
versifft. Einem Ziel, da möglichst viele konservative Wissenschaftler reinzubringen und alles, was linksgrün irgendwie was mit Umweltschutz zu tun hat, da rauszudrängen. Das waren alles konservative, nicht nur, aber es waren überwiegend konservative Köpfe und die haben das gemacht, was konservative Köpfe machen. Sie haben unparteiische Wissenschaft betrieben.
Ja.
Und kamen dann eben zurück mit der nicht so schönen Wahrheit, dass es eben so ist, wie Herr Reagan es nicht haben wollte. Und dann wurde das so ein bisschen kleingeredet und dann kam eben als Nachfolgerorganisation das IPCC, was dann bei der UNO angesiedelt wurde, von Kohl, Thatcher und Co. mit dem einen Ziel, sie möglichst weit wegzuhalten von Bürgerinitiativen und linksgrün versifften Parteineugründungen etc. Also das Ganze, ich glaube, damit kriegst du die Leute viel eher, als mit solchen herablassenden Texten über.
Absolut.
Ja, ihnen klarzumachen, dass diese ganze Forschungsstoßrichtung entstanden ist, weil Ronald Reagan es wissen wollte.
Und dann Kohl und Thatcher. Jetzt und auch nicht Kohl gerade.
Genau. Ab 80 war dann, also 79, wie gesagt, der Konsens an der US-Akademie der Wissenschaften und ab 80 ging es dann deutlicher. Und dann ging der Ostblock unter und die Schlote in Rumänien und der DDR und in Polen, wo eben entsprechend Braunkohle verfeuert worden war und Steinkohle, beides ohne jegliche Filteranlagen, ging von jetzt aus gleich mehr oder weniger aus. Und jetzt fragst du den Winzer, sag mal, wie waren denn deine Spätlesen in den 80ern und wie waren sie eigentlich in den 90ern?
Ja.
Und dann würde dir sagen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, als hätte jemand im Osten die Schlote ausgestellt.
Ja,
ja komisch. Frag den Winzer. Man muss fairerweise dazu sagen, dass 92 noch der Mount Pinatubo explodiert ist. Das war ein Vulkan auf den Philippinen. Das ist der größte Vulkanausbruch der vergangenen 100 Jahre.
Das wusste ich nicht.
Das kann man sich kaum vorstellen. Der hat 6 Kubikkilometer Asche und Feinstaub in die Stratosphäre geblasen. Das hat 4 Wochen gedauert. Dann war die Sonne überall auf dem Planeten dunkler. Nachweisbar messbar 1,1 Grad abgekühlt, die Erde. Für ein Jahr. Es dauert ungefähr ein Jahr. Dann ist der Rotz da wieder raus. Und wir wissen, es dauert aus Folge 1 11 Tage. Dann ist es abgeregnet. Aber das Abregnen reicht halt in dem Moment nicht, wenn der Vulkan ausbrucht und das wirklich in die höchsten Schichten der Stratosphäre pustet. Also 1 Grad kälter nochmal. Das war trotzdem ein guter Jahrgang, weil es gibt dann doch noch den Unterschied zwischen Wetter und Klima. Also der Jahrgang 93, wenn ich das richtig erinnere, ist einer der Granatenjahrgänge für Rist, Süße, Mosel, Spätlesen. Ich glaube, 92, 93, 94, glaube ich, nacheinander. Ich habe gestern mit Jörg telefoniert, hätte ich ihn nochmal fragen sollen. Egal, auf jeden Fall, es gibt natürlich noch Unterschiede zwischen Wetter und Klima. Aber wenn du ein ganzes Jahrzehnt nimmst, dann musst du nur den Winzer fragen, wann war denn das vorbei, so mit diesen ganzen Zwischenkühlungen und wann war denn klar, dass es keine neue Eiszeit gibt, sondern dass wir voll in die Erwärmung gehen. Und das waren die 90er, da waren die Verschmutzungseffekte alle weg und deswegen schlug das dann eben doppelt durch. Ist übrigens auch in dem Zusammenhang ganz interessant, das kälteste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts waren entsprechend die 60er. Hm. Und wenn die da Mitte der 70er nicht mit angefangen hätten, wären es sogar noch die 70er geworden, trotz der Rekordsommer 75, 76. Aber dadurch, dass es dann, also es war tatsächlich, die Verschmutzung war so dramatisch, das waren Schwefelaerosole und die wurden dann über diese Rauchgasentschwefelungsanlagen etc. abgefedert. Ich habe mit dem DWD gesprochen, mit dem entsprechenden Sprecher, über diese ganze Verteilung der Hitze. Und das ist eine der Sachen, die auch es für uns so schwer fassbar macht. Denn die Erderwärmung ist etwas extrem Ungleiches. Wir haben bis jetzt fast 10 Grad am Nordpol gegenüber dem vorindustriellen Zeitraum.
Ja.
Und flächendeckend gerade mal 1 Grad in Äquatornähe.
Es ist so sehr ungleich verteilt, extrem wo du ungleich bist.
Hm? Wir haben doppelt so viel über Land wie über Meer.
Ja.
Haben aber natürlich eine sehr viel größere Wasserfläche, weswegen wir an Land teilweise ganz schön heftige Sachen haben. Wir haben in Deutschland deutlich mehr als der Rest. Das habe ich beim letzten Mal schon erzählt, aber jetzt habe ich mir die Zahlen nochmal rausgesucht. Wenn ich sie jetzt schnell finde. Also im vergangenen Jahr, das ist jetzt das vorvergangene Jahr, nicht das letzte, die Geschichte ist schon ein bisschen älter, 1,45 Grad in Deutschland und 1,45 Grad global. Und Dr. Andreas Walter vom Deutschen Wetterdienst, ich zitiere ihn einfach mal hier, sagte zu mir, aktuell messen wir in Deutschland eine Erwärmung gegenüber dem frühindustriellen Zeitraum von 1,8 Grad, während die globale Erwärmung 1,1 Grad beträgt. Wir sind also erheblich mehr. Allerdings ist es bei uns so, deswegen merken wir davon nicht so viel, dass wir mehr in der Nacht als am Tag insgesamt haben und mehr im Winter als im Sommer.
Mhm.
Dieser Trend wird sich noch eine ganze Weile fortsetzen, hat er mir erzählt, bevor die Modelle für die späte Phase dieses Jahrhunderts eine stärkere Sommererwärmung auf einmal, gibt das Voraussagen.
Ja.
Auch innerhalb Deutschlands gibt es Unterschiede. In der Vorhersage bis Ende des Jahrhunderts sehen wir die stärksten Veränderungen bei den Temperaturen am Oberrheingraben und im Rhein-Main-Gebiet. Also mit anderen Worten, Forst und Co. kriegen das volle Programm. Aus anderen Quellen weiß ich, dass auch entsprechend Franken noch mit dabei ist. Das heißt, aus Franken wird nicht die Wachau, sondern man muss eher sagen, aus Franken wird die Rioja.
Ja.
Und aus der Pfalz wird das Priorat.
Denke ich auch.
Das klingt hammerhart, aber wir reden hier darüber, dass wir jetzt ja aktuell sagen, es werden eher 3 Grad. Global. Über Erde sind das 4, irgendwas. Innerhalb Deutschlands ist das dann am meisten in der Pfalz und dann bist du bei denen, es trennen übrigens, Katalonien und die Pfalz trennen sowieso nur 4 Grad. Also du bist dann im heißeren Teil von Katalonien und dann bist du entsprechend im Priorat. Und vor allem, was er mir auch noch gesagt hat, dazu kommen zu viele Extreme. Diese Zahlen sollen niemand in Sicherheit wiegen, denn es kämen extrem viele Extreme. Und dann erklärte mir Dr. Walter, in den derzeit wahrscheinlichen Szenarien werden wir in Teilen Deutschlands im Sommer immer wieder Temperaturen über 40 Grad erleben und im letzten Jahrzehnt des Jahrhunderts höchstwahrscheinlich dann auch über 45 Grad Celsius. Das Gefährliche an diesen ganzen Szenarien ist, dass die so ganz schlimme Sachen erst zum Ende des Jahrhunderts rausbringen. Aber nicht, weil wir dann eine schlagartige Erwärmung der Erde haben, sondern weil bestimmte Effekte dann so eintreten, die uns natürlich dann im Weinbau extrem schädigen werden, weil wenn du auf einmal 45 Grad hast, obwohl du vorher immer nur 40 hast, also einen Sprung um 5 Grad in der Höchsttemperatur, das ist für vieles nicht so witzig. Und man, ich kann auch gut verstehen, dass die meisten Menschen das für Panik machen oder sonst was halten.
Ja, ja, weil man sich das nicht vorstellen kann.
Ja, ja. Wir haben schon darüber gesprochen, was bei extremer Hitze passiert, mit den Reben, dass sie irgendwann aufhören. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass die Reben sehr unterschiedlich reagieren auf die entsprechenden Bedingungen. Einige entwickeln Abwehrstoffe, andere werden aromatischer, andere entwickeln Stoffe, bei denen man überhaupt nicht weiß, wofür sie gut sind. Petrol, zum Beispiel beim Riesling, ist kein Abwehrstoff, keiner weiß genau, warum man weiß, welcher Stoff das ist. Das konnte man isolieren und so. Aber man hat bisher noch nicht so richtig genau verstanden, wie es funktioniert. Dann gibt es Reben, die extrem gut damit umgehen können. Der neue Star an der Stelle ist Weißburgunder. Leider lieben wir den Weißburgunder nicht so sehr, wie wir ihn lieben könnten. Denn dann hätten die Winzer ein deutlich geringeres Problem.
Das
dann würden wir mehr Weißburgunder GGs sehen. Denn, was mir Heger auch erzählte, der hat mir freundlicherweise auch ein bisschen geholfen bei diesen Geschichten, die haben das GG 2018 vom Weißburgunder, obwohl 18 heißer war als 2,3, hat, glaube ich, 0,47 Volumenprozent weniger. Also hat ein halbes Volumenprozent weniger Alkohol.
Ja, verrückt.
Durch gutes Weinbergsmanagement, Lesezeitpunkt und so weiter, haben die das wirklich geschafft, dabei 14 zu bleiben. Was Weißburgunder im Übrigen auch ganz gut.
Das kann der auch. Und Heger, Gras im Ofen,
genau.
Weißburgunder GG ist super.
Genau, dann schöne Säure und ein bisschen tolles Holz. Und dann funktioniert das, das erinnert schon sehr an einen guten Chardonnay. Noch eine Geschichte, die ich kaum glauben mochte, ist, wie viel du kompensieren kannst an Hitze mit der Änderung der Zeilenführung im Weinberg. Wenn du den von, in Deutschland sind fast alle Weinberge, außer ganz wenige terrassierte, fallen immer die Zeilenführung mit der Linie, mit der Falllinie zusammen. Das heißt, es geht immer hangabwärts. Der Grund ist logischerweise, dass du dann mit dem Seilzug deine Robbe hoch und runter ziehen kannst.
Ja.
Und viele andere Dinge. Und es war früher auch, weil das die optimale Wärmeausbeute hat. Das hat die optimale Wärmeausbeute, weil die meisten Hänge nach Süden gerichtet sind. Das heißt, du hast dann, wenn die Sonne am dollsten scheint, keine Schatten von einer Rebe auf die andere. Und wenn du das entsprechend um 90 Grad drehst, hast du dann, wenn die Sonne am dollsten scheint,
Schatten.
Schatten. Wenn du dann noch terrassierst, stehen die auch noch so gleich hoch. Also nicht die jeweils untere Rebe auch noch so viel kleiner. Denn wenn du beispielsweise in Frankreich in die Weinberge gehst, ist es häufig so, dass die Zeilenführung dann eventuell quer ist, aber ohne Terrasse. Also da, wo viel Handarbeit ist oder sowas, ist das eh wurscht. Das Schwierige ist, die meisten dieser Zeilenführungsänderungen würden nur mit einer neuen Flurbereinigung gehen, ab einer gewissen Steilheit. Das Zweite, was das Problem ist, dass ja alles hangabwärts rutschen will. Also wenn du mit deiner Raupe da durchgehst, funktioniert, du rutschst ja immer gegen den unter dir liegenden Rebstock.
Das heißt, klar.
Entweder man baut Systeme, die das abfedern, wo du also quasi Leitplanken zwischen die Reben ziehst oder sowas, oder, und das wird von alleine passieren, autonom fahrende Systeme, Drohnen oder gar nicht mehr fahrende Fliegende. Systeme. Drohnen und Co., denen ist die Zeilenführung natürlich völlig egal.
Im Steilhang.
Im Steilhang. Immer
gesehen.
Im Flachhang ist es easy.
Ist kein Problem.
Aber die besten Weine wachsen natürlich im Steilhang. Hat aber auch zur Folge, dass Spitzenweine länger funktionieren werden, weil das kostet alles Geld und die Spitzenweine bringen das Geld. Das heißt, während du vielleicht mit einem normalen System in einem alten Weinberg da so durchgehst, nimmst du deine beste Parzelle, entweder terrassierst du sie oder machst halt so eine andere Zeilenführung, und zwar, um es mal zu beziffern, es war Professor Stoll, der mir Infrarotbilder und so weiter zeigte aus einem Versuch, den die gemacht haben. Wenn du die Zeilenführung von 10.30 Uhr auf 16.30 Uhr, also 45 Grad gegen die bisherige nach links gegen den Uhrzeigersinn verdreht machst, kompensierst du, rate mal.
An Temperaturgrad? Anderthalb Grad.
2 Grad Erderwärmung.
Ja, dachte ich mir.
Das bist du wieder so in den 90ern. Aber das habe ich leider vergessen zu fragen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du wieder unreifes Zeug hättest, wenn du das jetzt machen würdest.
Weil das glaube ich auch nicht.
Ich glaube, dass du eher so Spitzen anfängst, aber 2 Grad.
Da kannst du dir überlegen, ich glaube, dass das so viel
wie
ist.
Wie lange du damit auskommst. Aber es kostet halt wahnsinnig viel Geld, weil da rutscht dir alles weg.
Ja, ja. Aber klar, du hast halt die Schattenbildung. Wenn du dann noch am Laubmanagement arbeitest und so.
Ja. Du hast eine Schattenbildung und du hast auch eine andere Form der Luft, wie die Luft durchgeführt wird oder was weiß ich was. Das könnte man dann entsprechend machen. Und ich glaube, also im Moment sagen halt alle mit Leuten, wenn du mit Winzern redest, das ist ja nicht durchführbar. Du kannst nicht mehr fahren, du müsstest alles von Hand machen. Erstens gibt es natürlich sowieso ein, zwei Weinberge, wo du alles von Hand machst. Aber du müsstest ja zumindest wahrscheinlich auch sehr viele Stöcke roden, ein paar kannst du stehen lassen.
Ganz aber alte auch und so.
Und so weiter und so weiter. Aber in dem Augenblick, wo du natürlich mit einer Drohne und einem Roboter, so eine Art Mähroboter, also so ein selbstfahrenden Teil da durchgehst, der sich selber steuern kann, könntest du natürlich auch ohne Flugradio.
Aber spannend wäre doch, wenn ich jetzt so eine Laienfrage mal stellen darf, ne? Das fände ich spannend, so von Weinberg zu Weinberg, wie viel man da wirklich roden muss, weil man, wenn man die Rebzeilen quasi verschiebt, ne? Also jetzt sind die schräg nach unten laufend,
ja.
Und dann habe ich Weinstock A nach B nach C und jetzt mache ich meine Drahtaufhängung einfach andersrum. Da habe ich ja die Nebenweinstöcke, also kann ich nicht einfach die verbinden.
Du kannst natürlich nicht so lassen, wie es ist, nehme ich mal an. Also klar, ich meine, ein wesentlicher Teil ist, dass du so eine durchgehende Laubwand in der Zeile hast. Dazu musst du nicht unbedingt den Stock versetzen.
Ja, genau.
Da gibt es wahrscheinlich auch ein, zwei Sachen. Aber ich nehme mal an, du wirst jeden zweiten roden müssen. Du wirst jeden zweiten stehen lassen können oder sowas. Mhm. Und dann musst du da, wo vorher die Zeile war, musst du dann entsprechend einen.
Weil die einsetzen. Abstände wahrscheinlich auch anders sind. Ja, genau. Die
Abstände sind wahrscheinlich auch anders. Du hast in der Regel ja eine 2 Meter Zeilenbreite und 1 Meter Pflanzabstand. Aber du wirst, also ich sag mal, mindestens ein Viertel wirst du behalten können. Und wenn es darum geht, dass du 2 Grad kompensierst und wenn es darum geht, dass du sagst, hey, Ende des Jahrhunderts sind wir hier im Priorat, also weil da wechseln ja gar kein Riesling mehr, dann rodest du sowieso alles.
Ja, klar.
Also dann bist du an dem Punkt,
wo es... Bobal.
Ja, das wir haben ja schon drüber gesprochen, leider eben nicht mit den gleichen, ne, also du brauchst eine Rebsorte, die 45 Grad kann, so spät austreibt, dass sie entsprechend den immer noch kommenden Frost Anfang April irgendwie aushält, obwohl eventuell schon im März das erste Mal 26 Grad sind und sie Lust hat auszutreiben und. Und da kommen wir an den letzten Punkt genau. Das geht natürlich vor allem mit entsprechenden Klonen auch. Auch das ist etwas, was jetzt im Moment noch geht, was aber bei 5 Grad dann eben auch nicht mehr geht. Also zumindest nicht vom Riesling. Da hilft ja der Riesling-Klon dann irgendwas
auch nichts mehr. Ja.
Also in Geisenheim stehen hunderte von Klonen, die alle noch gar nicht so wahnsinnig erforscht sind und ich bin der Letzte, der euch das erklären kann, weil ich habe ja mal fast mal sitzen geblieben, weil ich eine 6 im Bio drohte, obwohl ich eigentlich ein ganz guter Schüler war, aber Bio konnte ich gar nichts mit anfangen, so schnell wie möglich abgewählt. Ich habe Professor Kai Voss-Fels gesprochen, der ist neu in Geisenheim, ist ein junger Typ und ich sage das mal so ganz salopp, so eine Art Superstar, also zumindest war der Professor Schulz, der ihn da hingeholt hat, extrem
beeindruckt.
Dankbar und stolz auch ein bisschen, dass sie ihn bekommen haben. Der hatte so eine Exzellenzuniversität, der kam aus dem Obstbau, der hatte von Wein keine Ahnung, aber das ist halt bei solchen Typen, die brauchen eine Viertelstunde, dann stehen sie da so im Weinbau, das ist nicht so schwer für die. Und der erzählte mir so ein bisschen über den Einfluss von Klonen und der ist als Genetiker natürlich kein, wie soll man das sagen, also der hat jetzt keine Bullabü-Attitüde da.
Ja.
Er sagt, also im Prinzip ist es ja so, dass die Gentechnik uns unheimlich helfen würde, weil wir können die Gene oder die Stellen in der Genetik des Rebstocks identifizieren, an denen es um das Thema Austrieb geht, an denen es um das Thema Weichwerdung geht, an denen das Thema Reifegeschwindigkeit und so weiter geht. Und wir können einen Riesling herstellen, und zwar nicht jetzt mit super wilden, sondern mit der CRISPR-Schere. So viel habe ich noch verstanden. Mit der CRISPR-Schere können wir einen Riesling herstellen, der möglichst spät austreibt, möglichst spät weich wird, dann langsam reift, nicht so photosynthesestark ist, keine große, wobei das, ob die Petrolentstehung, das weiß ich nicht, weil sie wissen ja noch gar nicht, wie es genau entsteht. Aber das ist ja auch noch ein paar Jahre Zeit. Also wir reden jetzt hier darüber, dass du 2070 dann auspflanzen musst oder sowas. Ne? Oder
2050,
aber je früher, desto besser. Und er erklärte mir, das wusste ich halt nicht, er sagte, wie herkömmliche Rebenzüchtung funktioniert halt so, du nimmst dieses Rebmaterial und du beschießt das radioaktiv.
Mhm.
Du ballerst das mit Röntgenstrahlen zu und dann kommen alle möglichen Mutationen. Ja, die dreiköpfigen Lämmer von Tschernobyl lassen grüßen. Ja, es wird also dann einfach alles bestrahlt und dann guckst du dir an, was passiert und hoffst, dass irgendwann mal in diesem Würfelbecher sozusagen
was Gutes 5-6
rauskommen. Ja, genau. Das ist dann nämlich genau dann,
der wenn Kniffel.
Exakt das entsprechend positiv manipuliert ist, was die manipuliert haben willst und alles andere in Ruhe gelassen wurde. Also das könnte man mit der CRISPR-Schere viel einfacher machen, aber dann wäre es ein gentechnisch veränderter Organismus, der ja für den Weinbau im Moment so nicht zugelassen ist. Aber dann könnte man in der Kombination aus Änderung der Zeilenführung und Veränderung der Klone noch sehr lang einiges machen. Aber natürlich zum Ende des Jahrhunderts, hast du schon mal 45 Grad im Schatten erlebt?
Oh, ich muss mir überlegen. Ja, habe ich. Und zwar in Israel. Mhm. Da gibt es Engedi und Mavada, diese Fessung. Ich habe den biblischen Zusammenhang vergessen. Da sind die irgendwie eingekesselt worden oder keine Ahnung. So ein klassisches Ding, wo man hingeht. Und da muss man nachts anfangen hochzusteigen, weil das so heiß wird, weil das so wüstig ist. Und da war es 45 Grad, als wir da wieder runter sind. Das war so krass.
Zweimal habe ich erlebt. Im Tal des Todes, in dem Death Valley in Kalifornien, wo wir im Sommer, da sind nur deutsche Touristen im Sommer, alle anderen meinen das. Da schwitzt du im Pool. Bei 45 Grad schwitzt du im Pool. Aber du weißt nicht, wo du sonst hin sollst. Ja. Und das zweite Mal war, habe ich schon ein paar Mal erzählt, auf der Fahrt nach Spanien, als meine Frau hinterher sagte, ihr wart heute in der Tagesschau da, weil es 45 Grad heiß ist, dort Europas, und ich stand im Stau und habe einfach mal so die Scheibe runtergelassen und gedacht,
der Föhn ist an.
Unglaublich, da kannst du nicht leben. Also 45 Grad ist einfach wirklich hart.
Ob es in den Gedi 45 Grad war, weiß ich nicht, aber ich schätze mal, es war so heiß.
Das ist wirklich so. Und da muss man aber sagen, da arbeitet übrigens auch niemand mehr im Weinberg. Also auch nicht in einem klimatisierten Trecker. Das kannst du klicken.
Nee, vergiss es.
Da passiert dann gar nichts mehr. Das ist dann auch für die eine oder andere Pflanze, glaube ich, nicht mehr so gut. Gut, was man dann noch alles Letztes machen kann, machen wir in der letzten Folge. Wir machen eine letzte Folge dann über den Weinbau der Zukunft. Wie sieht denn dann aus, wenn du alles in Stellung bringst, was die Wissenschaft und Technik bisher hat? Was kostet das? Wer kann das dann? Ja. Wie sieht das dann aus? Das machen wir dann nochmal, weil es wird bestimmten Leuten gelingen, auch 2099 noch gigantische Spitzenweine zu produzieren, nämlich denen, die jetzt schon 800 Euro pro Flasche kriegen oder sowas. Wenn du alles, was du hast, mobilisierst, dann sieht das ganz spannend aus, aber das werden ganz wenige Liter sein. Mhm.
Düstere Prognose.
Für Deutschland.
Ja, aber klar.
Ja, für die Pfalz vor allem. Und Mosel habe ich nicht gefragt, aber vielleicht wird es doch das Weserbergland dann. Der Spitzenriesling aus dem Weserbergland. Wobei, da ist halt dann die Frostgefahr im
Februar ganz schön. Zu hoch, ja, klar.
Im April meine ich natürlich. So, Wein.
Ja, ich habe gerade den letzten Schluck genommen. Ich mochte das sehr gerne. Es war poppin' pur, wie ich gehört habe. Also direkt stoppen raus, rein. Am Anfang war das komplett staubig, fand ich, in der Nase. Das schwenkte sich dann weg und dann kam richtig Erdbeere. Da war ich ziemlich schnell beim Riesling, ehrlich gesagt, weil es auch am Gaumen erdbeerig war. So ein bisschen sahne-erdbeerig.
Stimmt.
Säure eher moderat. Am Anfang war es sehr, sehr trocken und jetzt mit ein bisschen Luft wird es ein bisschen extraktsüß. Aber ich glaube nicht, dass es im Rest zuckersüß ist. Mhm. Ich finde das sehr vergnüglich. Ich finde das nicht sehr alt. Ich würde schätzen, dass es so 2-3 Jahre Reife hat vielleicht. Also so 22, 23 vielleicht. Und ich würde bei Riesling bleiben und dann schieße ich mal in die Mosel, weil Erdbeersahne bin ich an der Mosel.
Es ist älter. Es ist zum Thema passend 2018.
Ah ja, spannend. Mhm.
Ich denke, das ist die dicke Schale und die vielen Phenole, die diese Frische und Spannung dann noch reinbringt.
Bisschen Gerbstoff hatte ich mir auch aufgeschrieben. Genau. Ja.
Gleichzeitig eigentlich wenig Säure, aber trotzdem noch so eine jugendliche Frische. Das ist der Biss des Gerbstoffs, der vielleicht aus der dicken Schale kommt. Ich glaube nicht, dass der Winzer auf viel Maischestandzeit an der Stelle gesetzt hat. Aber einige haben natürlich 18 aus 3 gelernt. Mhm. Ein bisschen mit Maischestandzeit gearbeitet, um die wenig ausdruckskräftige Säure da zu unterstützen.
Spannend, ich finde es nicht alt.
Nee, ich finde es gut gereift. Ich habe den, das hast du vielleicht auch gehört, das hat so einen hohlen Pop and Pour.
Genau.
Ich habe den Caravana reingesteckt, um was einzuschenken, was lecker ist, weil 18 ist für mich ein Risikojahrgang. Und habe dann festgestellt, als ich das Glas, das ich da abgezapft habe, probiert habe, dass er ungefähr in einer halben Stunde wirklich gut ist und dann so in einer Dreiviertelstunde drüber.
Spannend.
Und es ist halt 18, das ist halt ein schwieriges Jahr. Wir haben vor 2 Jahren mal eine Folge gemacht über Hörer, die einen absichtlich falsch verstehen und so kritisieren für Dinge, die man nicht gesagt hat, etc. Und seitdem sitze ich immer mal am Schneidetisch und denke, oh, da hast du jetzt aber so flott formuliert.
Da aber kommt gleich der Zeigefinger.
Wir haben damals 150 Hörer verloren, einige mit 1-Sterne-Bewertung ausgestiegen und so. Und aber interessanterweise ist trotzdem der andere Effekt ist der gewesen, dass es nie wieder passiert ist, dass wir unglaublich wohlwollend aufgenommen werden. Und ich habe neulich vor gar nicht so langer Zeit am Schneidetisch gesessen und gesagt, das hätte ich, wenn ich nicht vorher ein Glas Wein getrunken hätte, hätte ich das aber freundlicher formuliert oder so. Und habe genau dazu dann von 2 Leuten positives Feedback bekommen, dass das mal ganz, ganz spannend war, da nochmal so ein bisschen vereinfacht die Sachen auszudrücken.
Welche Folge war denn das?
Das war, glaube ich, mit Sascha. Der Satz, den ich gesagt habe, der mir so ein bisschen leid tat, war, der Römerstich interessiert mich einen Scheiß. Und deswegen dachte ich, dann trinken wir jetzt mal Römerstich. Weißt du, ich dachte so, das kann, aber es ging natürlich darum, dass ich einfach keine Zeit habe, mich mit den Zweitlagen von Winzern etc. auseinanderzusetzen. Ne? Und ausgerechnet, ja, habe ich ausgerechnet, weil wir über den Hallenberg sprachen und es ging um Markus Hees. Also wir trinken von Markus Hees.
Ah, Markus Hees, alles
und das
klar.
Ist seine zweite Lage. Und Markus Hees ist ein wahnsinnig freundlicher Mensch und war witzigerweise auch mal hier, rief mal an und sagte, ich bin in der Stadt, kann ich vorbeikommen, ein paar Wein. Und dann saßen Sascha und ich mit ihm hier, weil wir hatten gerade Blindflug probiert und er kam mit 2, 3 Sachen. Das war, glaube ich, in meinem letzten Gummio-Jahr so oder so. Und wer mal Zeit hat, schaut mal ein Video, das er, glaube ich, mit Henrik Thoma gemacht hat. Da könnt ihr ihn auch mal nachdenken. Total freundlicher, netter Mann und guter Winzer. Und da dachte ich, das hat er eigentlich nicht verdient, dass ich sage, der Römerstich interessiert mich Scheiß. Aber es war halt so in dem Moment als Beispiel, warum ich jetzt nicht Zeit habe, mich zusätzlich zu den Top-Lagen an der Nahe auch noch mit den Nebenlagen. Aber er sitzt da ja im Auenland irgendwie.
Ja, Auen, ja, ja. Witzig.
Und die Adresse ist, heißt es nicht zur feuchten Ecke oder wie heißt der? Wie heißt?
Zur feuchten Ecke 6 in Auen. Kannst du nicht ausdenken.
In Auen, dann kannst du nicht ausdenken. Und der hat das ein ganz eigenes Wetter. Und ich glaube, es war 2019 oder so. Da habe ich irgendwann mal gesagt, es gab in Deutschland ja keine Hagelschäden oder so. Und dann kam einer und sagt, nee, im Auenland hat es gehagelt. Ja, also als Einziger hat das geschafft, glaube ich. Ich glaube, es war nur als einziger Winzer in Deutschland einen Hagelschaden zu kriegen, weil es wirklich eine ganz eigene Ecke ist. Und ich fand 2018, das ist das Tolle natürlich. Also insofern interessiert mich der Römerstich sehr, weil es ist eine Lage, die diesem 18er Jahrgang sehr gut standgehalten hat. Es sind gerade solche Lagen, die natürlich jetzt teilweise nach vorne kommen. Aber ich habe quasi nicht die Zeit, mich jetzt auch noch mit all diesen Lagen zu beschäftigen. So war das gemeint. Und das hatten aber auch alle richtig verstanden. Vor allem, weil so wenig Lagen dann noch so eine eigene Charakteristik mitbringen. Und wenn du dann sowas hast wie Auenland in der feuchten Ecke und so, also, das ist natürlich super. Damit beschäftige ich mich eigentlich wahnsinnig gerne. Aber die musst du dann halt auch finden. Und wenn das dann auch noch ein so talentierter Winzer ist, dann dachte ich, dann machen wir das. Ich hätte von ihm konterflaschentechnisch nur noch süße Sachen gehabt. Der einzige war eben 18. Und dann dachte ich, passte aber zum Thema und dann habe ich aber lieber vorsichtshalber trotzdem mal mit Corava angestochen.
Das ist witzig, als ich das getrunken habe, hinterher kann man das ja immer behaupten, ne? Aber es war so, dass ich dachte, aber es schmeckt so ein bisschen, naja, wie eine erste Lage oder so. Also ich glaube nicht, dass es ein GG ist. Und dann wollte ich das aber jetzt nicht sagen, weil manchmal
ist seine erste Lage,
will definitiv. Man sich mal so ein bisschen da erstmal noch zurückhalten, ne? Aber es passt, ich finde das.
Also dieser Winzer mit all seinen Weinen, nicht nur dem Hallenberg, sei auch mit dem Römerstich, der mich nicht einen Scheiß interessiert.
Sei euch herzlich. So, ihr 150, könnt ihr wieder rankommen hier.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.